Herzlich willkommen zum Diab-Info-Podcast. Heute an meiner Seite die Diabetologin Dr. Jolanda Schottenfeld-Naur. Sie lässt uns teilhaben an ihrem Praxisalltag mit ukrainischen Geflüchteten, die an Diabetes erkrankt sind. Auch wir als Diab-Info-Team haben uns diesem Thema gewidmet und seit ein paar Wochen Informationen für Geflüchtete mit Diabetes und Fachkräfte zusammengestellt. Auf Ukrainisch, Englisch, Russisch und Deutsch. Frau Schottenfeld-Naur begleitet die Geflüchteten von Beginn an und erzählt uns von den alltäglichen Herausforderungen. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht können Sie uns einmal beschreiben, wie die Situation zurzeit aussieht. Behandeln Sie vor Ort in Unterbringungseinrichtungen? Kommen die Geflüchteten in Ihre Praxis? Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit.
Also die Geflüchteten kommen in meine Praxis. Ich suche sie also nicht an den Unterbringungsorten auf, und zwar entweder als hausärztlich internistische Patienten, aber in der Überzahl eben als diabetologische Patienten, und da werden sie meistens vom Hausarzt überwiesen.
Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, wie ist die Situation gerade? Empfinden Sie das immer noch als schwierig oder beschreiben Sie das mal so ein bisschen für Außenstehende, die damit jetzt noch nicht so viel Berührung haben?
Ja, also es ist sicher nicht ganz einfach. Es ist eine Herausforderung für uns alle. Also in erster Linie vielleicht eine sprachliche Herausforderung, klar, denn nicht alle, also die wenigsten sprechen Deutsch oder eigentlich sprechen sie kein Deutsch, manche sprechen Englisch. Und die meisten können sich also weder auf Deutsch noch auf Englisch verständigen. Manche bringen einen Dolmetscher oder einen Angehörigen, zum Beispiel Verwandten mit, der hier schon länger wohnt. Aber in der Regel gibt es weiterhin Sprachbarrieren. Also das ist das eine. Das andere, sie sind natürlich etwas hilflos, weil sie sich in unserem System noch nicht auskennen. Manche, zumindest war das am Anfang so, jetzt ist es etwas besser. Also sie haben zum Beispiel diesen Berechtigungsschein nicht dabei. Und dann geht es darum, wir haben am Anfang auch ohne Berechtigungsschein behandelt. Es geht darum, dürfen wir das überhaupt, können wir Rezepte ausstellen und solche Dinge. Also so sieht es momentan aus, aber ich habe das Gefühl, also mit der zunehmenden Zeit fassen die hier auch mehr Fuß und kennen sich schon ein bisschen besser aus.
Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, wenn Sie das mal so vergleichen, wie es vor ein paar Monaten noch aussah. Was waren da die Herausforderungen und was hat sich verändert?
Ja, also zu Anfang wussten wir auch gar nicht, da war es also noch völlig unklar, ob sie überhaupt eine Berechtigung haben, also hier das Gesundheitssystem in Anspruch zu nehmen, speziell ohne diesen Berechtigungsschein, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Das hat sich mittlerweile etabliert, also die meisten, denke ich, bringen schon seinen Berechtigungsschein mit, und die Geflüchteten selbst sind also im Umgang, denke ich, also mit uns und mit dem Gesundheitssystem schon etwas erfahrener geworden, würde ich sagen. Also es hat sich schon ein bisschen eingespielt.
Ja, Sie sagten gerade auch so, Sprachbarriere ist ein Thema und dann eben auch so dieser ganze bürokratische Apparat. Wie erleben Sie das sonst so im Zwischenmenschlichen? Sind viele noch traumatisiert? Wie würden Sie das so beschreiben?
Ja, naja, sie sind sicher traumatisiert. Also speziell, wenn man mit ihnen dann auch ein persönliches Gespräch führt, dann merkt man das schon, dass viele traumatisiert sind, dass sie auch gar nicht wissen, wie ihre Zukunft, ihre nahe Zukunft jetzt auch aussieht. Also manche haben es etwas leichter, wenn sie hier nahe Verwandte haben. Das gibt es auch, weil wenn sie also bei Verwandten untergekommen sind. Also wir haben jetzt so eine Familie, Mutter und Tochter, die sind bei dem Sohn, also Bruder, auch untergekommen. Das ist natürlich eine andere Situation als andere, die dann in irgendwelchen Lagern dann, ich nenne das mal Lagern oder Containern, oder so untergebracht sind. Das ist dann ganz unterschiedlich. Also man merkt schon, dass sie etwas traumatisiert sind, dass sie etwas hilflos sind, dass sie auch nicht genau wissen, wie es weitergeht.
Ja. Und so jetzt in Bezug auf die diabetische Grundversorgung, gibt es da irgendwie große Probleme, weil sie vielleicht auch auf der Flucht keinen Zugang zu Insulin oder anderen Medikamenten
also
hatten.
Also manche, das haben wir speziell anfangs erlebt. Jetzt meine ich, jetzt ist es etwas besser, dass manche also völlig auch ohne Insulin zum Beispiel kamen, weil sie keine Zeit hatten, das Insulin einzupacken oder auch keine Kühlmöglichkeiten hatten, also auch Angst hatten, dass das Insulin eben kaputt gegangen ist oder nicht mehr richtig wirksam ist oder eben auch keine anderen Medikamente hatten. Also das hatten wir zu Anfang sehr stark, dass sie auch völlig ohne Medikamente gekommen sind. Und es gibt ja auch Menschen, die richtig auf das Insulin angewiesen sind und auch andere Medikamente. Das scheint jetzt auch schon ein bisschen besser zu sein. Das heißt, dass die Grundversorgung schon gegeben ist. Jetzt geht es eher darum, dass sie so einen Zugang zur Versorgung auch suchen und dass sie natürlich auch den Anspruch haben, den berechtigten Anspruch haben, auch adäquat versorgt zu werden. Und da haben wir ein Dilemma. Also da stecke ich zumindest oder empfinde es als ein Dilemma, dass wir angehalten sind, also nur die notwendige Versorgung zu erbringen und keine darüber hinausgehende Versorgung. Das ist auch verständlich, denn auch unser Gesundheitssystem steht ja vor großen Herausforderungen. Das wissen wir ja auch. Und es sind ja jetzt auch durch Corona wirklich enorme Kosten entstanden und also man versteht das alles, aber es ist trotzdem als Arzt oder Ärztin steht man da schon in einem Konflikt.
Ja, dann danke ich Ihnen sehr, Frau Schottenfeldnauer, für das tolle Gespräch. Ich fand es ganz interessant, da mal so hinter die Kulissen zu blicken und mal zu hören aus der Praxis, was da so die Hürden sind. Und ich hoffe sehr, dass sich das auch in der Zukunft dann ein bisschen verbessert für beide Seiten, sodass es da ein bisschen glatter laufen kann. Ja, vielen Dank.
Das hoffen wir auch. Ja, vielen Dank.
Das war der DIAB Info Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.